die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. In Berlin wird heute ein Bericht dazu vorgestellt, wie verbreitet Kriminalität im Internet ist. Das Lagebild Cybercrime enthält Zahlen für das vergangene Jahr. Den Bericht präsentieren werden Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamts Münch. Zuletzt haben sich die Sicherheitsbehörden vor allem wegen Angriffen von Hackergruppen etwa aus Russland besorgt geäußert. Zur Cyberkriminalität gehören unter anderem auch Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im RBB24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern.
Ich glaube, wenn Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefert, macht sich Deutschland strafbar. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof entscheiden wird, dass was in Gaza sich abspielt, ist ein Völkermord. Und alle jene Staaten, die Israel weiterhin unterstützen, machen sich strafbar. Und deswegen, es wird Zeit, dass Deutschland diese Politik sich überdenkt.
Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi. Bundesaußenminister Wadephul hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute darüber, ob Banken unzulässige Kontogebühren zurückzahlen müssen. Es geht unter anderem um die Frage, wie lange Kunden Anspruch auf Rückerstattung haben. Anlass ist die Klage der Verbraucherzentralen gegen die Berliner Sparkasse. Dieser Klage haben sich fast 1.200 Kunden angeschlossen. Bei der Bank gab es eine Klausel, wonach die Zustimmung zu geänderten Kontogebühren automatisch als erteilt galt, wenn die Kunden nicht innerhalb einer Frist widersprechen. Dass so eine Klausel unwirksam ist, hat der BGH bereits in einem anderen Urteil festgestellt. In Südkorea sind heute etwa 44 Millionen Menschen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Abstimmung soll die monatelange politische Krise in dem ostasiatischen Land beenden. Ende Dezember hatte der damalige Präsident Yoon das Kriegsrecht ausgerufen. Daraufhin wurde er abgesetzt und ist inzwischen wegen Hochverrats angeklagt. Die Neuwahl gilt als Richtungsentscheidung. In den Umfragen führte zuletzt der linksliberale Kandidat Lee mit deutlichem Abstand. Er fordert unter anderem eine Annäherung an China und Nordkorea. Dagegen verlangt der konservative Kandidat Kim einen harten Kurs gegenüber dem kommunistischen Regime im Norden. Auch in der Wirtschaftspolitik liegen die Positionen deutlich auseinander. Ein Erdbeben hat in der Nacht den Südwesten der Türkei erschüttert. Es hatte nach Behördenangaben eine Stärke von 5,8. Eine Jugendliche starb, weil sie eine Panikattacke erlitt. Fast 70 weitere Menschen wurden verletzt, als sie zum Beispiel aus Fenstern sprangen. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes AFAD im Mittelmeer rund 10 Kilometer vor der Stadt Marmaris. Über Schäden an Gebäuden ist noch nichts bekannt. Mula ist eine beliebte Ferienregion. In der Gegend liegt auch der bekannte Ferienort Bodrum. In der Türkei kommt es immer wieder zu Erdbeben. Im April hat ein Erdstoß von 6,2 Istanbul erschüttert. Hier erwarten Fachleute schon lange ein weitaus stärkeres Beben. Vor 2 Jahren ist der Südosten der Türkei durch Erdbeben teils verwüstet worden. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag. Maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 17 Grad und in Dahlem 15, in Eberswalde 12 und in Fürstenwalde-Spree 17 Grad. Morgen erst freundlich, im Verlauf dann dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, 25 bis 29 Grad. Die Zeit 9:05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Deutschlands größte Kultureinrichtung, das ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und die hat seit dem 1. Juni, also seit 2 Tagen, eine neue Leiterin, Marion Ackermann. Und ich freue mich sehr, mit ihr spreche ich gleich. Das ist St. Vincent, das ist der Künstlername einer Multi-Instrumentalistin. Annie Clark heißt sie eigentlich, Sängerin ist sie auch. Und am Samstag, dem 5. Juli, spielt sie in Berlin im Tempodrom. 9.13 Uhr ist es, wir versuchen nicht nur Marion Ackermann zu erreichen. Ich glaube, sie ist jetzt sogar bereit. Ich schaue mal, ob es jetzt funktioniert hat. Frau Ackermann, sind Sie dran?
Ja, ich bin da.
Wunderbar. Ich freue mich sehr. Wir haben ja ein Problem mit unserer Telefonanlage gehabt. Die Technik funktioniert nicht immer so, wie sie soll. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.
Ja.
Ich grüße Sie und freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es sind ja rund 2 Dutzend Museen in Berlin, darunter die gesamte Museumsinsel, das Kulturforum, auch Forschungseinrichtungen, Archive, die Staatsbibliothek. All das gehört zu Deutschlands größter Kultureinrichtung. Das ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gegründet in den 50ern als Sammelbecken für Kulturgüter, die vom preußischen Staat auf die Bundesrepublik übergegangen waren. Und mit der Wiedervereinigung kam ja noch viel mehr dazu. Also es ist wirklich ein Kultursupertanker. Und Sie, Frau Ackermann, sind seit 2 Tagen jetzt die neue Präsidentin. Schön, dass Sie jetzt Zeit für uns haben, denn Ihre Zeit ist wahrscheinlich jetzt ganz anders aufgeteilt als vorher. Supertanker habe ich gerade gesagt, das ist ja ein komplexes Gebilde, die SPK. Und um diesen Wechsel an der Spitze gut vorzubereiten, hatten Sie jetzt 3 Monate, in denen Sie mit Ihrem Vorgänger, mit Hermann Patzinger, zusammengearbeitet haben. Haben Sie das Gefühl, Sie kennen die Stiftung jetzt richtig gut?
Ja, eigentlich schon, weil ich war ja schon jahrelang im Beirat. Das war praktisch der Blick doch noch stärker von außen. Jetzt habe ich praktisch Hermann Patzingers Perspektive nachvollziehen können und habe ihn begleiten können. Und ich habe noch den wandernden Schreibtisch gemacht. Das heißt, ich habe meinen Schreibtisch sozusagen wörtlich genommen in die verschiedenen Einrichtungen platziert und habe mit ganz viel Zeit mich auch in die Inhalte vertieft und die Mitarbeitenden kennengelernt. Und also es war schon jetzt eine ziemlich intensive Vorbereitung.
Das glaube ich gerne. Nun ist Hermann Patzinger ein Archäologe. Sie sind Kunsthistorikerin, haben als Kuratorin auch viele Ausstellungen gemacht, auch viel mit zeitgenössischer Kunst. Was für einen Unterschied macht denn das für Ihre Herangehensweise an diese neue Aufgabe?
Ich habe ja letztes Jahr, als mein Name bekannt gegeben wurde, habe ich ja gesagt, eher so spontan, dass ich stark mit den Mitteln der Kunst arbeiten werde. Und ich glaube, dass ich vielleicht noch stärker als er diese Aspekte in den Mittelpunkt stellen werde, was eigentlich Kunst oder Kultur im weiteren Sinne nochmal ein Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Also nochmal jenseits von Forschung. Also was ist das Künstlerische, die Bedeutung? Offenheit, diese, was wir immer Ambivalenz nennen oder Ambiguität, das ist ja so ein wichtiger Schutz auch gegen Simplifizierungen, Fake-Narrationen und so weiter. Aber Hermann Patzinger hat diese wunderbare Grundlage geschaffen mit diesem Forschungsschwerpunkt. Also wir sind Vollmitglied im DFG, wir haben diese Forschungskontakte nach Oxford und Smithsonian und das ist so kostbar, das werde ich natürlich auf sensibelste weiter fortführen und pflegen.
Sie sagen gerade, Sie wollen die Kunst hervorheben. Damit betonen Sie auch die gesellschaftliche Wichtigkeit der Stiftung.
Ja, unbedingt. Also die Stiftung vertritt ja in gewisser Weise auch das föderale Deutschland. Und von daher finde ich schon, dass wir mit diesem unglaublichen Reichtum der vielfältigen Sammlungen eine Komplexität haben, auch eine Verantwortung haben. Und von daher, also mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, aber eben doch da eine wichtige Rolle haben.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde ja in der Vergangenheit oft als zu schwerfällig und als ineffizient bezeichnet. Wie würden Sie denn den Zustand jetzt aktuell beschreiben?
Also diese Reform war wirklich unglaublich toll und wichtig und hat ganz, ganz viel ausgelöst. Also zum Beispiel diese kürzeren Wege von den Museen zu den Museumsteams, dass viele Aspekte schon viel schneller geklärt werden können. Aber auch das, was dann ab Dezember in Kraft tritt, ein Vorstand als Kollegialorgan, ja, dass man die Vielfalt der Diskurse nicht mehr alleine bewältigen muss, sondern in einem gemeinschaftlichen Abstimmungsprozess, wo ja auch die verschiedenen Arten von Sammlungen vertreten sind. Museen, Archive, Forschungsinstitute, spezielle Forschungsansätze, Bibliotheken. Also das ist eigentlich eine tolle Grundlage jetzt für die Zukunft. Und es ist sehr viel effektiver, agiler geworden, aber natürlich noch nicht fertig. Also wir haben jetzt noch vor uns, dass wir die Strategien entwickeln. Das wird ganz, ganz wichtig sein.
Also einfach losdampfen können Sie jetzt auch nicht. Sie müssen noch weiter reformieren. Sehe ich das richtig?
Ja, wobei jetzt kommt auch der Teil, der mir unheimlich Freude macht, weil er sehr kreativ ist. Also Strategien entwickelt man ja von den Inhalten her. Und das bedeutet ja auch zu entscheiden, was man nicht tut. Also man muss Entscheidungen treffen für Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Und das jetzt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Teams zu machen, das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Und dieser Teil der Arbeit, der macht mir große Freude.
Sie haben vor kurzem gesagt, Sie denken, dass die Zeit der ausschließlich staatlichen Förderung der Institutionen in Deutschland vorbei sei. Wo könnte denn das Geld, das ja gebraucht wird, stattdessen herkommen?
Ja, ich denke, dass es schon wichtig wäre, dass man in der gesamten Gesellschaft stärker auch die Verantwortung spürt, dass Kunst und Kultur und Forschung, Bibliotheken, Archive wichtig sind. Wir haben ja so eine vergleichbare Situation in der Pandemie erlebt. Ja, Sie erinnern sich, da sind ja zunächst die Museen vergessen worden und kamen gar nicht vor. Und dann sind wir ja viel stärker, fast aktivistisch als Museumsdirektorinnen aufgetreten und haben für die Präsenz und Notwendigkeit gekämpft. Und plötzlich wurde es gesehen. Und das ist jetzt, es gibt ja überall gerade finanzielle Probleme, auch in den Kommunen. Und die Kultur hat es gerade nicht so leicht. Und deshalb würde ich mich dafür einsetzen, an diesen gesellschaftlichen Appell, dass wir auf vielen Ebenen etwas beitragen sollen. Und da sehe ich eben auch Privatmenschen und Unternehmen, und die ich gerne ansprechen möchte.
Als Präsidentin der Stiftung sind Sie ja eine Managerin. Was reizt Sie denn an dieser Aufgabe?
Ich arbeite sehr, sehr gerne damit, dass ich Menschen zusammenbringe oder dass Menschen, die schon in Teams definiert sind, nochmal herausgefordert werden. Also dass wir auch sagen, wir sind hier zusammengekommen, um eigentlich mit unserer gemeinsamen Expertise die Projekte in die Zukunft zu denken, die Stiftung in die Zukunft zu führen und natürlich auch sehr stark im internationalen Netzwerk. Institutionen sind heute Netzwerkinstitutionen und wie können wir weit über uns hinausdenken und uns einstellen, einen internationalen intensiven Austausch und auf diese Weise auch etwas für die Welt, etwas Gutes beitragen.
Ich spreche mit Marion Ackermann, die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Frau Ackermann, Sie haben, um nur einige Ihrer Karrierestationen zu nennen, das Kunstmuseum Stuttgart geleitet, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, zuletzt die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das sind ja alles schon herausragende Positionen gewesen. Was hat Sie denn motiviert, sich immer wieder neue Aufgaben zu suchen? Ist das Ehrgeiz oder Ruhelosigkeit oder möchten Sie keine Routine?
Im Rückblick stellen sich Lebensläufe ja immer anders dar. Ich habe ja meine Doktorarbeit unter anderem über Kandinskys autobiografischen Text Rückblicke geschrieben und er spricht ja von der inneren Notwendigkeit. Das ist sozusagen die Konstruktion aus dem Rückblick. Das, was so auch so straight vielleicht aussehen mag, das fühlte sich in den jeweiligen Momenten gar nicht so an. Also ich bin immer ganz stark meinen Leidenschaften gefolgt und habe im Augenblick gelebt und da, wo ich war, war ich glücklich. Aber ja, ich bin schon auch jemand, den ich liebe auch die Herausforderungen, das kalte Wasser und von Zeit zu Zeit tatsächlich wurde ich unruhig und ja, habe mich aus der Komfortzone rausbewegt, wenn ich es mal persönlich beantworte.
Die letzten 8 Jahre waren Sie bei den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. Da haben Sie ja auch schon einen ziemlich großen Museumsverbund geleitet, den auch noch erweitert, dort viel erreicht. Frau Ackermann, warum wollten Sie dort weg?
Das war nicht der Hauptantrieb, da wegzugehen. Ich bin auch noch ein Jahr vorher mit meiner Familie umgezogen innerhalb Dresdens. Eigentlich wollte ich bleiben, aber ich konnte dann doch nicht der Versuchung widerstehen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Präsidentin zu leiten. Das ist schon natürlich, auch gerade wenn man es international betrachtet, eine ganz, ganz große und tolle Aufgabe.
Sie haben ja hochkarätige Schenkungen nach Dresden geholt, die Sammlung Hoffmann aus Berlin, Egidio Mazzonas Archiv der Avantgarden. Das hätte natürlich auch gut nach Berlin passen können. Waren Sie einfach geschickter?
Ich würde sagen, man muss immer sehr spezifisch arbeiten. Jeder Ort, das ist ja das Tolle in Deutschland, diese Vielfalt im föderalen Land. Jeder Ort hat ganz spezifische Bedingungen. Und die Sammlung Hoffmann und die Sammlung von Egidio Mazzonas sind so unheimlich wichtig, gerade für die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, weil dort ja genau durch die Zeitläufte der Geschichte genau diese Teile fehlten. Also internationale Gegenwartskunst, wie von der Sammlung Hoffmann oder die Avantgarden des 20. Jahrhunderts, die eben Dresden besonders schlimm, die Programme entarteter Kunst und dann zu DDR-Zeiten. Einfach, das fehlte so sehr. Von daher bin ich unheimlich froh, dass das jetzt dort sich befindet. Und Berlin hat sehr viele Sammlerinnen und Sammler. Und da werden auch noch andere kommen in Zukunft.
Sie haben gesagt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bräuchte noch eine Strategie. Ich denke, da geht es auch darum, mit anderen zusammenarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also mit anderen zusammenarbeiten, aber auch die Frage, wie wir Zukunft dieses Zusammenarbeiten methodisch genau machen. Also zum Beispiel, was heißt kokuratieren, was heißt kollaboratives Arbeiten ganz genau? Wie ist es mit unseren anderen Vernetzungsstrategien? Wie gehen wir vielleicht auch in den sozialen oder medizinischen Bereich? Es gibt diese Kooperation mit der Charité. Also wie die Form des Zusammenarbeitens sein wird, das würde ich gerne mal ganz präzise definieren jetzt in den nächsten Wochen.
Sie verweisen ja für Ihre Arbeit gerne auf die wunderschöne Prinzessinnengruppe von Schadow. Luise und ihre Schwester Friederike, Arm in Arm. Was ist das? Was inspiriert Sie daran?
Ja, ich finde das einfach so schön, wenn man mal den Blick der Perspektive umkehrt und von hinten drauf schaut, dann wird es gleich abstrakter und vielleicht zeitgenössischer und gültiger. Es sind ja die beiden tollen Frauen, Luise und Friederike, ja sehr beliebt, auch als Prinzessinnen. Mhm. Und die Ältere stützt sich auf die Jüngere. Ja, das ist gewissermaßen unser gesellschaftlicher Generationenvertrag. Die Haare und die Arme, alles fließt ineinander. Und ich finde diesen Schulterschluss, das ist ein bisschen das Symbol meines eigenen Ansatzes.
Hermann Partzinger hat gesagt, dieses Amt, das Sie jetzt von ihm übernommen haben, da steht man ständig unter Strom und zwar immer morgens bis abends, Wochenends und Feiertags. Das sei eine Belastung, aber andererseits irgendwie auch bei dem großen Interesse an der Einrichtung wie eine Droge. Wie berauscht sind Sie schon, Frau Ackermann?
Also was mich wirklich berauscht, ist diese Vielfalt. Also ich wäre nie jemand gewesen, der sich nur auf einen Aspekt sein ganzes Leben lang hätte spezialisieren oder konzentrieren können. Und sozusagen immer wieder switchen und springen zwischen den verschiedenen Themen, sozusagen von einem Land, einer Kultur in die nächste und so, das finde ich toll. Also das ist schon sehr berauschend, das muss ich zugeben.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Marion Ackermann auf Radio 3, die neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und auch dieses Gespräch finden Sie natürlich gleich zum Nachhören auf radio3.de.
Onde já se viu, já entendi, não vou discutir, eu já decidi, não vou esperar, eu vou repetir. Volto pro Brasil. Você quer ficar, você quer ficar. Olha o céu azul, Itacolomi, coração na mão. Como vai fazer se não tem lugar? Gosto de você, nada que perder. Quero te levar, quero te levar. Bem, me quer e mal me quer. Bem, me quer. Mal me quer e bem me quer. Mal me quer. Samba no quintal, tem futebol, tem coisa e tal, tem tudo a ver, tem catupê, sabará. O que você não vê, preste atenção na situação, algo mudou, sabe que vou me mandar. Você não quer que eu vá, e quer que eu vá. Haja coração. Onde já se viu, eu já entendi, não vou discutir. Eu já decidi, não vou esperar. Eu vou repetir, volto pro Brasil. Você quer ficar, você quer ficar. Olha o céu azul, Itacolomi, coração na mão. Como vai fazer se não tem lugar? Gosto de você, nada que perder. Quero te levar, quero te levar. Bem, me quer, mal me quer. Bem, me quer, mal.
Kultur kompakt.
mit Frauke Thiele. Heute Abend wird das Berliner Poesiefestival offiziell eröffnet. Ein Vorprogramm gab es schon seit ein paar Wochen. Heute Abend jetzt aber wirklich die offizielle Eröffnung.
In der Akademie der Künste im Saal am Hanseatenweg. Und dort wird die US-amerikanische Dichterin Claudine Rankine die 10. Rede zur Poesie halten. Rankine ist Gründerin des Racial Imaginary Institutes. Und sie ist der Überzeugung, dass Sprache ein Zeugnis ablegen müsse über das Gesehene und so auch ein Akt des Widerstands gegen Verdrängung und Normalisierung von Gewalt werden kann. Ein Zitat hier von Claudine Rankine: To speak what we see should be the least we can do. Also das Wenigste, was wir tun können, über das zu sprechen, was wir sehen. Ihre Rede heute Abend hat auch den Titel Writing as Seeing. Die Einführung und Moderation des Abends hat die Publizistin Caroline Imke übernommen. Heute Abend in der Akademie der Künste am Hanseatenweg. Das Poesiefestival geht dann noch bis zum 15. Juni.
Sarah Wedel-Wilson ist unsere neue Kultursenatorin hier in Berlin. Die ist nicht so sehr zu beneiden, weil ganz viel Verantwortung, ganz viel Druck hat. Sie sollte es besser machen als ihr Vorgänger. Keine rosigen Aussichten hat sie mit weiteren Sparzwängen, Sparvorgaben. Darüber habe ich heute Morgen hier auf Radio 3 mit ihr gesprochen.
Ja, und sie hat bestätigt, sie will und sie muss sehr viel kommunizieren, verlorenes Vertrauen wiedergewinnen. Sie muss innerhalb des Senats gut verhandeln und sie trägt eine große, große Verantwortung für die Berliner Kultur, die auch für Berlin als Stadt wirtschaftlich wahnsinnig wichtig ist.
Und ich denke, diese Verantwortung, die wir in der Kultur haben, das spüre ich natürlich in meiner Vermittlungsrolle, aber das spüren auch die Kulturschaffenden. Wir sind verantwortlich für eine Wirtschaftsleistung und die ist nicht gering.
Also die Wirtschaftsleistung hat sie betont, um auch Gewicht zu geben natürlich. Für die Kultur kämpfen, das will die neue Kultursenatorin in jedem Fall. Und auf die Frage, wo bei ihr die rote Linie wäre, hat sie gesagt, dass es diese rote Linie einfach gar nicht gibt.
Weil Verantwortung heißt Verantwortung. Meine Aufgabe ist, die Verhandlungen gut zu führen und möglichst darstellen zu können, was für ein Front wir haben, was für ein Goldstück mit der Kultur in Berlin und das zu verteidigen. Aber die Verantwortung ist jetzt im Hier und Jetzt da zu sein und alles anzunehmen, was kommt.
Also eine klare Haltung und eine große Aufgabe.
Sarah Wedel-Wilson, die neue Berliner Kultursenatorin. Heute Morgen war sie hier bei mir zu Gast im Studio auf Radio 3 und auf radio3.de. Im Netz können Sie das ganze lange Gespräch nachhören. Jetzt hast du noch einen Tipp für uns, Frauke. Heute Abend könnte man in Silent Green gehen, um die beiden Schwestern Sierra und Bianca Cassidy zu sehen, alias Coco Rosie.
Ja, die sind gestern Abend dort schon mal im Betonsaal im Untergeschoss dort im Silent Green aufgetreten, heute Abend nochmal mit einer düsteren Gesang-Performance-Mischung mit viel Kostüm und eben viel Performance.
Jumping Monkey, Saunter Swagger, Drunken Donkey, Limbs disjointed, Your chest is a petting zoo, Mexican Pony, Fucked up Shoes.
Also die beiden treten mit vier Streichern und Schlagzeug auf, mit ihrem feenhaften Gesang, spielen unter anderem auch aus ihrem aktuellen Album Little Death Wishes, passt zu den vampirartigen Kostümen, die man schon sehen konnte. Das ist im März rausgekommen. Angeblich haben die beiden Künstlerinnen aus den USA das im Kleiderschrank aufgenommen. Genauso mythenhaft wie die Gründung von Coco Rosie vor über 20 Jahren im Badezimmer einer Pariser Wohnung wollen sie angefangen haben. Sierra ist klassisch ausgebildete Sängerin und Bianca, die ist mehr für diese Spoken-Word-Einlagen zuständig, singt aber auch heute Abend noch mal zu erleben im Silent Green. Coco Rosie, Tickets gibt's so für ungefähr 40 Euro.
Und ich glaube, das wird in jedem Fall etwas anders als das, was man so normalerweise geboten bekommt. Frauke Thiele, danke auch für diesen Tipp.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
If anyone's to blame.
Musik auf Radio 3.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört.
Happy hanging on the phone. Been sleeping all alone. I won't kiss him, yeah.
So, noch nie gehört.
Ooh, baby, why you wait so long?
Radio 3, Musik neu entdecken.
Zum Beispiel diesen Song hier, da hören Sie gleich die Anfangsworte der amerikanischen Verfassung. Da geht es darum, jetzt hier die Bedeutung von Musik, von Singen und Tanzen zu betonen. We the People, ein Song von 1938, hier mit Catherine Russell.
shabby. Long as legislators give the nation syncopation, we the people.
Catherine Russell, New Yorker Jazzsängerin, We the People hieß dieser Song hier. 9.40 Uhr ist es.
Radio 3. Meisterwerke aus Berlin und Brandenburg.
Und heute geht es uns hier um ein Berliner Meisterwerk. Erinnern Sie sich noch an den verhüllten Reichstag 1995? Ich bin damals einmal extra morgens um 4 hochgefedert und dorthin gefahren. Wunderschöner Sommertag, friedliche Stimmung. Das ist eine tolle Erinnerung, der verhüllte Reichstag da im Morgenlicht. 30 Jahre ist das jetzt her, der Wrapped Reichstag, so hieß er im Original von Christo und Jean-Claude. Es war damals eins der spektakulärsten, allerdings auch eins der umstrittensten Kunstwerke im öffentlichen Raum in Berlin. Einer, der sich dafür eingesetzt hat, dass das überhaupt Wirklichkeit werden konnte und der Christo und Jean-Claude jahrelang unterstützt hat, das ist der Berliner Unternehmer Roland Specker. Und er stellt uns jetzt das Meisterwerk, den verhüllten Reichstag von Christo und Jean-Claude, vor.
Von morgens 5 bis mindestens Mitternacht waren wir am Reichstag, vor dem Reichstag, um den Reichstag herum. Ich war wirklich beeindruckt, was Künstler leisten können. Und nicht nur für sich selber, sondern wirklich für die Betrachter. Und da haben Christo und Jean-Claude allen, die da waren, ein großes Geschenk gemacht. Christo hat als Porträtmaler auf dem Place de la Montmartre, er hat in Paris gewohnt. Das erste, was ein richtiges Kunstwerk für ihn war, war die Blockierung einer kleinen Straße bei ihm in der Gegend. Und die hat er mit Betonfässern blockiert und hat seine künstlerische Antwort auf die Errichtung der Berliner Mauer gegeben. Wenn man die anderen Kunstwerke seiner Frühzeit sieht, das waren Kisten, das waren Kartons, dann wurde das größer, hat er dann sich vorgestellt, wie man Häuser verpackt, wie man Bäume verpackt. Er hat sich weiterentwickelt und das sieht man auch an der Reichstagsverhüllung. Die ersten Kunstwerke, die ersten Zeichnungen, die er machte, waren eigentlich nur eine Hülle über den Reichstag zu stülpen, mit Seilen zu umschnüren, damit das alles gut hält. Das letzte Bild des verhüllten Reichstags war ein filigraner Stoff, der geweht hat und wo auch der Reichstag schön herauskam. Und es ging nicht nur dann, Christo, um ein Gebäude zu verhüllen oder zu verpacken, sondern auch seine eigene Kunst darzustellen, wie schön auch eine Verhüllung aussehen kann. Wenn Sie aus einer schwäbischen Kleinstadt kommen, sich das Studium selber verdienen müssen, auf kleinem Fuß leben und Sie sehen plötzlich, dass jemand ein Gebäude verhüllen möchte, dafür Millionen Beträge braucht, sie akquirieren muss und dann ausgibt. Das war für mich so surreal, dass ich gedacht habe, das möchte ich mal wissen, was dieser Mann möchte, warum möchte der über den Reichstag so einen Lappen legen. Ich habe dann einen Verein gegründet, Berliner für den Reichstag. Es gibt ja im Laufe eines solchen Projektes eigentlich mehr Enttäuschungen in den Jahrzehnten bis zur Verhüllung als Freude. Es ist nur Anträge zu stellen, nur mit Juristen zu tun zu haben. Wir sind beschimpft worden in Berlin, wir haben Drohbriefe bekommen. Natürlich die Christus auch haufenweise. Er musste auch persönlich in Berlin sehr beschützt werden. Ich glaube, dass es einen zu starken Hintergrund braucht, einmal die Kunst von Christo und Jean-Claude kennenzulernen, die ja nicht nur ein Reichstagsgebäude verhüllt haben, sondern die mit ihrer Verhüllungskunst zeigen wollten, was hinter der Verhüllung ist. Man muss schon ein bisschen tiefer gehen, um das mögen zu können.
Christos Umhüllung des Gebäudes mit Stoff gibt dem Bau eine neue, überraschende, ästhetische Gestalt. Er eröffnet uns die Chance, diesen Bau in seiner Eigenart anders wahrzunehmen. Christus, Umhüllung des Reichstagsgebäudes kostet den Steuerzahler nichts. Er bezahlt diese Aktion selbst aus den Erlösen seiner Zeichnungen, seiner Bilder, seiner Lithografien, seiner Bücher und Plakate.
Bei der Debatte 1994 im Deutschen Bundestag, Helmut Kohl hat es zur persönlichen Abstimmung gemacht, wo er dann jeden Abweichler sehen konnte, wer von seiner Partei, von der CDU/CSU, für die Reichstagsverhüllung gestimmt hat. Im Übrigen ist er während der 90 Minuten Debatte immer mit einer erhobenen roten Stimmkarte rumgelaufen und hat jedem gezeigt, liebe Leute, die rote Stimmkarte ist die richtige.
Wenn Herr Christoph vorschlagen würde, das Kapitol, das Parlament Building oder die Assemblée Nationale einzupacken, dann würde ein Sturm der öffentlichen Entrüstung ihn und das Projekt hinwegfegen.
Herr Kohl hat gesagt, Herr Specker, ich kann Kunst und Klamauk unterscheiden.
Denn die Verhüllung ist zumindest, diesen Wert hat sie, eine spektakuläre Aktion gegen nationales und gegen sonstiges deutsches Spießertum. Frau Präsidentin, ich danke Ihnen.
Ich finde das großartig, dass wir in einem Land leben, wo wir ein solches Werk gegen den mächtigsten Mann der Republik, Helmut Kohl, in einem demokratischen Verfahren durchsetzen konnten. Und ich war mir immer sicher, dass ich auf der richtigen Seite bin, dass Christo und Jean-Claude keine Hasardeure sind, dass sie nicht andere Gedanken haben, als Kunst zu machen. Das Grandioseste an dem ganzen Kunstwerk für mich war die Vereinigung der Menschen von Ost- und West-Berlin und stundenlang um dieses Kunstwerk herumgelaufen sind. Und ich finde, es hat eine politische Wirkung gehabt, von der Christo und Jean-Claude nie geträumt haben. Es war für sie eine unglaubliche persönliche Befriedigung, zu dieser Vereinigung in Berlin auch beigetragen zu haben. Ich glaube nicht, dass ein Kunstwerk schon jemals einen solchen Beitrag geliefert hat. Ist ja auch klar, so oft fällt ja keine Mauer. Es sollte wirklich einmalig sein und einmalig bleiben.
Der Berliner Unternehmer Roland Specker war das. Mit ihm hat meine Kollegin Regine Bruckmann gesprochen über dieses Berliner Meisterwerk, den verhüllten Reichstag 1995. Und jetzt, 30 Jahre später, am Pfingstmontag, der 9. Juni, da können Sie sich das nochmal ansehen, fast wie damals. Dann wird nämlich in den Abendstunden die Verhüllung von Christo und Jean-Claude in voller Größe auf den heutigen Reichstag drauf projiziert. Und da wird also eine Illusion dieses Kunstwerks erzeugt. Zwei Wochen lang anschauen können Sie sich das dann. Pfingstmontag, 9. Juni bis zum 20. immer 21:30 bis 1 Uhr nachts. Thank you. Das ist hier das Ensemble Avara mit einem Titel, der heißt Like Father, Like Son. Der war ganz schön nachdenklich. 9.53 Uhr ist es darüber gemächlich geworden. Und gar nicht so gemächlich ist Imke Griebschitz zu mir schon ins Studio gekommen. Guten Morgen, Imke.
Guten Morgen,
denn
Anja.
Du übernimmst hier gleich für 4 Stunden Klassik. Was hast du denn vor heute? Ich glaube, du hast einen Gast heute.
Genau, dienstags haben wir meistens einen Gast. Heute ist das ein Bratscher oder Bratschist. Ich weiß gar nicht richtig, wie
beides
er genannt
ist richtig.
Werden.
Ja, richtig. Frag ihn doch mal, was ihm lieber ist.
Das habe ich sogar vor, genau. Hartmut Rode, der ist Professor an der Universität der Künste in Berlin und der hat das Rienluch-Festival gegründet, im schönen Rienluch im Havelland. Mhm. Und am Freitag beginnt schon die 3. Ausgabe des Festivals mit 4 Konzerten an 4 verschiedenen Orten, in einem großen Tanzsaal, in einer Konzertscheune, in 2 Kirchen. Und da gibt es sogar eine Uraufführung, ein Bratschenkonzert, das extra für ihn geschrieben wurde von Jan Müller-Wieland. Das wird er in Neuruppin dann aufführen. Also das wird eine spannende Sache. Außerdem sind da ganz viele Musikerkollegen, die er eingeladen hat, aus renommierten Orchestern, Preisträgerinnen von Wettbewerben. Auch Stefan Bodner, der ist ja bekannt für seine Filmmusik-Improvisationen, ist dabei.
Das heißt also, wenn ich dir zuhöre, kein Kammermusikfestival, das ist schon größer.
Von Kammermusik bis Kammerorchester. In der Größe bewegt sich das alles.
Gut, also darüber ist mehr zu erfahren, um 12:15 hier bei Imke Griebsch in Klassik bis 2. Und jetzt ist es 9:55 gleich und ich sage Tschüss, ich bin Anja Herzog. Wenn Sie mögen, morgen wieder ab 6. Thank you.
Und Pfingsten gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. Tauchen Sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel, in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün. Und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus-Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten, von Samstag bis Montag, vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt. 10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die niederländische Regierungskoalition ist im Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders hat erklärt, dass seine Freiheitspartei PVV das Vier-Parteien-Bündnis umgehend verlässt. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Geert Wilders hat hochgepokert und ist krachend gescheitert. Seinen Koalitionspartnern hat er die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie sollten einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unterzeichnen. Wilders wollte die Grenzen für alle Asylbewerber schließen und Flüchtlinge aus Syrien sofort zurück in ihre Heimat schicken. Dagegen sei nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten die drei aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch fast alles schon in der Koalitionsvereinbarung. Doch bislang waren die meisten Vorhaben der Ministerin an niederländischen oder europäischen Regeln und Gesetzen gescheitert.
Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Gerade spricht Bundeskanzler Merz zu den Vertretern der Kommunen. Bei dem Treffen will Merz mit ihnen darüber beraten, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebunds muss die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt werden. Der Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommunen seien die erste Stelle, an der die Bürger in Kontakt mit dem Staat kommen. Wenn der Staat grundlegend funktioniere, sorge er damit für Vertrauen bei den Bürgern. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche deutlich mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Um bestimmte Infrastruktur schützen zu können, brauche es einfach mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen seien, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die